Letzte Woche habe ich darüber gesprochen, dass der Orientierungspunkt aus dem Wort Gottes heraus Christus ist, der Leuchtturm. Und heute möchte ich mit euch über das Thema nachdenken. Du nimmst das weg. Dankeschön. Das ist nur Vorsicht für die Technik. Dankeschön. In Gottes Kleiderkammer. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber wenn ich mir so ein Bild vorstelle, so einen großen Kleiderschrank habe ich zu Hause nicht. Aber es soll ja Leute geben, die haben sowas. Und Leute, die lieben so etwas, shoppen zu gehen und Klamotten kaufen zu gehen. Und ja, also da gibt es ja jetzt auch für Männer, also ich habe jetzt mal was ausprobiert. Für Männer gibt es da ein ganz tolles Konzept, da kann man sich was zuschicken lassen, da braucht man gar nicht mehr shoppen gehen. Ich finde das cool, aber für Frauen wäre das der Horror wahrscheinlich. Aber Kleidung und bei Gott Kleidung, wie Paulus sie benutzt, ist etwas anders gemeint. Und zwar meint Paulus damit ein Verhalten. Paulus benutzt dieses Wort, um vom Anziehen und vom Ausziehen, und da spricht er davon, dass wir schöne Kleider anziehen sollen, vorher die alten Kleider, die dreckigen Kleider ausziehen sollen. Und dabei geht es um den christlichen Lebensstil. Das ist gewissermaßen die konsequente Weiterführung von dem Thema vom Kolosserbrief, das wichtig ist, woran orientieren wir uns? Wir orientieren uns an Christus und das soll auch Auswirkungen haben in unserem Hier und Jetzt. Das soll unser Leben prägen. Es geht also um die Frage nach der Ethik. Mahatma Gandhi hat mal gesagt, ich wäre ein Christ geworden, wenn ich nicht Christen kennengelernt hätte. Ja, das ist eine krasse Aussage. Wenn man heutzutage Menschen begegnet und sagt, ich bin Christ, was sind die ersten Fragen? Hast du Sex vor der Ehe gehabt? Musst du in deiner Gemeinde das Geld abgeben und bist du gegen Homosexuelle? Das ist das, was die Menschen immer als Vorurteile haben gegenüber uns Christen. Und ich weiß nicht so, ich bin in einem Dorf groß geworden, da gab es so einen Spruch, das Bein, das sich zum Tanzen schwingt, wird im Himmel abgesägt. Das hat man uns Christen zugesagt. Ach, ihr dürft ja nicht mehr tanzen, ihr dürft nicht mehr ins Kino, ihr dürft jenes nicht und solches nicht. Und jeder weiß, wie ein Christ sich doch zu verhalten hat. Man hat gewisse Erwartungen. Und für viele Menschen ist es ein furchtbarer Krampf, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, will ich denn überhaupt Christ werden? Schaffe ich das überhaupt, diesem Standard zu entsprechen? Ich weiß nicht, wenn ihr so die 10 Gebote vor eurem inneren Auge habt oder Jesus in der Bergpredigt noch ein bisschen krasser, da legt ihr die Messlatte nämlich noch ein bisschen höher. Und wenn du von ganzem Herzen sagen kannst, aus deinem alten Ich heraus, kein Problem, das schaffe ich, dann hast du gerade gelogen. Wie kann ich als Christ leben in einer Gesellschaft, die völlig andere Werte hat als ich? Wir Christen werden von außen häufig wahrgenommen als Heuchler, die das eine predigen und das andere leben. Man hat eine Untersuchung gemacht in Amerika und da habe ich etwas gefunden, was ich ziemlich krass fand. Da zitiert dieser Mann, wir sind berühmt für das, wogegen wir sind, statt für das, wofür wir sind. Wir sind bekannt für unsere Wir-gegen-die-Mentalität. Andersdenkende glauben, dass Christen sich wegen ihrer Handlung, dass die Christen, die anderen Menschen, die also keine Christen sind, wegen ihrer Handlung, wegen ihres Aussehens oder ihrer Ansichten nicht mögen. So nehmen Menschen uns wahr. Du bist kein Christ, also mag ich dich nicht. So denken sie über uns. Und sie fühlen sich von denen, die Jesus lieben, herabgesetzt und schlimmer noch, zum Teil verteufelt. Christen sind diejenigen, die dagegen sind. Und da gibt es viele Punkte, die man da jetzt anführen könnte. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie können wir dann in einer Gesellschaft leben, die völlig andere Werte hat als ich? Vielleicht halten wir uns manchmal viel besser als die Leute, die außerhalb unserer Kirchenmauern sich bewegen. Vielleicht strahlen wir das da wirklich auch aus, dass wir sagen, wir sind besser. Und ich hoffe, dass du am Ende dieser Predigt sagst, nee, ich habe einen Grund zur Hoffnung und das ist hier passiert. So ein kleiner Blick nach vorne schon mal. Wir sind nicht besser und da möchte ich uns herausfordern. Paulus sagt gewissermaßen, nach dem, was er alles im Kolosserbrief gesagt hat, wer hat den Kolosserbrief gelesen bis Kapitel 3? Einige, super, dann wisst ihr jetzt, wie es weitergeht. Und zwar ermutige ich die anderen, das auch zu tun. Ja? Also wir sind im Kolosserbrief unterwegs, schaut euch den Kolosserbrief an. Paulus Nachdem, was er über Christus gesagt hat und an der Orientierung an ihm, sagt er, so liebe Leute, jetzt zieht ihr, liebe Christen, euch auch anständig an. Und damit meint er das Verhalten. Und wenn ihr als Gemeinde auf Kurs bleiben wollt, dann müsst ihr anständig angezogen sein. Es gibt einen Wertehorizont, es gibt einen Wertekontext. Gott hat eine bestimmte Vorstellung, wie das Leben in der Gemeinde aussehen soll. Es gibt Werte. Wie können wir in einer Gesellschaft leben, die sich das christliche Abendland nennt und wo tatsächlich das Christliche häufig den Charme einer Stinkbombe hat? Das Christliche, das kann in unserer Welt keiner mehr ertragen häufig. Wie wollen wir damit umgehen? Und ich glaube, dass Paulus uns hier wunderbare Richtlinien gibt. Und das aus meiner Sicht Überraschende daran, wenn du jetzt denkst, ich fange an mit irgendwelchen, du musst das machen, du sollst jenes machen, falsch. Paulus fängt im Kolosserbrief in Kapitel 3 anders an. Und zwar so. Mit der Frage, wie komme ich in diese Kleiderkammer hinein? Jetzt im übertragenen Sinne, ja? Da kommt der Text, Kolosser 3, Vers 1 bis 4. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist. Sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Ihr lieben, Paulus legt ein Fundament, ein Grund. Er sagt nicht einfach so, jetzt bist du Christ geworden, jetzt hast du mal die Hand gehoben und gesagt, ja, ich möchte Jesus nachfolgen, jetzt streng dich mal ordentlich an. Sondern er verweist uns wieder auf Christus selbst. Und er sagt, ihr seid mitgestorben. Zutritt nur für Tote, die auferstanden sind. Ein sehr drastisches Bild. Wir beschauen das Kreuz ja so häufig so aus der Ferne und sagen, oh ja, damals 2000 Jahre zurück, da hat Christus für uns am Kreuz gelitten und dann sind wir auch ganz berührt und wir danken dem Herrn zu Recht, dass unsere Schuld vergeben ist, unsere Sünde vergeben ist und dass wir eines Tages im Himmel sein werden. Und Paulus sagt, das ist nicht das ganze Evangelium. Ihr habt einen ganz wichtigen Teil vergessen, nämlich ihr seid mit Christus gestorben. Christus sagt, dieses Geschehen vor 2000 Jahren ist ein Geschehen mit einer ewigen Bedeutung. Das kann heute in deinem Leben den Unterschied machen. Paulus sagt gewissermaßen, dass wir mit hineingenommen sind in seinen Tod. Das Kreuz ist nicht etwas, was einfach mal vor 2000 Jahren geschehen ist, wo irgendetwas außerhalb von dir geschehen ist, sondern das Kreuz will in deinem Leben, in deinem Herzen seine Wirkung entfalten. Wir tun ja manchmal so, als ob wir uns durch eigene Anstrengung ein bisschen besser machen könnten. Jetzt sind wir ja Christen gewesen, jetzt wissen wir, wie die Messlatte ist und wir nehmen uns 10 von diesen Geboten vor und 9 schaffen wir auch. Reicht aber nicht. Und Gott hat dir auch nicht verheißen, dass er dir dabei helfen wird, dein altes Ich ein bisschen fromm aufzupolieren. Sondern Jesus hat gesagt, ihr müsst euer Kreuz auf euch nehmen. Ihr müsst mitsterben. Und das sagt Paulus hier noch einmal. Ihr müsst gewissermaßen mit Christus ans Kreuz kommen. Euer altes Ich, das was der Sünde untertan ist, das hat Christus mitgestorben. Das ist ein wunderbares Bild. In der damaligen Zeit hat das jeder auch verstanden. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, man geht auf den Sklavenmarkt und man kauft einen Sklaven und den nimmt man mit nach Hause und dann kann man zu dem Sklaven sagen, mach dies und dann macht er das und mach jenes, dann macht der Sklave das. Wenn der Sklave aber tot umfällt, dann kann ich als Sklavenherrn sagen, du musst jetzt bitte mir das Essen machen. Der Sklave ist tot. Der Sklave kann mir nicht mehr mein Bett fertig machen. Und so dieses Bild benutzt Paulus. Ihr seid nicht mehr unter dieser Sklaven, ihr habt keinen Herrn mehr, die Sünde, der euch sagt, was ihr zu tun und zu lassen habt. Ihr seid tot für die Sünde, sagt Paulus. Und das ist eine von der Zeitform, die Paulus auch benutzt, das ist nicht etwas, was irgendwann mal immer wieder passiert, sondern das ist in der Vergangenheit am Kreuz geschehen. Ein für alle Mal. Wir sind mit Christus gestorben. Im Römerbrief sagt Paulus, das gilt es also zu begreifen, hier, zu verstehen. Der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser von der Sünde beherrschtes Ich ist damit tot und wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein. Wir haben einen neuen Herrn. Deswegen sagen wir zu Jesus, du bist mein Herr. Jesus ist derjenige, der in unserem Leben das Sagen hat, wenn wir gesagt haben, wir vertrauen uns dein Leben an. Das ist das, was Paulus deutlich machen will. Und das, der Zugang dazu, das Fundament dazu, ist nicht deine eigene Anstrengung, sondern Glauben an Christus. Glauben an Jesus. Eine Erfahrung machen mit dem auferstandenen Herrn. Der Glaube, ich möchte dazu einen Vergleich bemühen. Stellt euch mal vor, wir fragen drei verschiedene Menschen, glaubst du an die Liebe? Wir fragen einen Elfjährigen, der sagt, oh ja, ich glaube an die Liebe, meine Schwester ist verliebt und ich kann nicht mehr fernsehen im Wohnzimmer, da sie dort mit ihrem Freund sitzt. Sie macht bestimmte Beobachtungen und er macht bestimmte Beobachtungen und aus der Distanz. Ein Psychologe wird genau die gleiche Frage gefragt. Er sagt, oh ja, die Liebe ist ein Zustand, der durch gewisse geistige und physische Erregungen hervorgerufen wird, die bestimmt durchaus identifizierbare Reaktionen erzeugen. Also eher eine distanzierte wissenschaftliche Herangehensweise. Und dann fragen wir mal den frisch verliebten Mann, der nachts mit seiner Freundin beim Mondschein unterwegs ist und wir fragen ihn, glaubst du an die Liebe? Und er sagt, ob ich an die Liebe glaube? Ich erfahre sie gerade. Und das ist das, was Glaube meint. Glaube meint, eine Erfahrung zu machen, ein Loslassen in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart von Jesus und sagen, Jesus, ich vertraue dir. Christsein kommt aus einer persönlichen, lebendigen Erfahrung mit einer lebendigen Person, mit Jesus Christus. Und wenn Paulus hier sagt, wir sollen unser ganzes Inneres nach oben hin, nach oben trachten, wie wir es gerade gelesen haben, trachtet nach dem, was droben ist, dann meint er damit nicht, dass wir nur noch im Himmel im Geist sein sollen und nur noch beim Herrn sein sollen, weil Jesus hat so etwas Ähnliches auch schon mal gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen, hat Jesus gesagt. Und er hat damit nicht gemeint, dass wir irgendwo im Geist die ganze Zeit im Himmel sein sollen, sondern da, wo das Reich Gottes sich ausbreitet. Und wo breitet das Reich Gottes sich aus? Das Reich Gottes breitet sich da aus, wo Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Wo Menschen unter der Herrschaft Gottes leben. Wo wir dazu beitragen können, dass das Reich Gottes kommt. Dass unsere Herzen da sind, wo die Menschen zerbrochen sind. Und ich glaube, dass Gottes Herzschlag dort zu finden ist. Das ist der Grund, warum wir auch als Gemeinde sagen, wir wollen nicht in eine Weltflucht, sondern wir wollen in dieser Stadt präsent sein. Weil wir glauben, dass das Reich Gottes in dieser Stadt kommen wird und Gott die Menschen in Oldenburg liebt. Und dass es viele Menschen in dieser Stadt gibt, die er gebrauchen kann, unter anderem uns. Wir sind nicht die einzige seligmachende Kirche, das wissen wir auch. Aber wir wollen uns ganz bewusst diesem Ruf und dieser Sendung von Gott stellen. Und er sendet uns dann als Zeugen und Rettungsboten in diese Welt hinein. Früher in alten Zeiten, ich glaube in Ostfriesland, hat man immer gesagt, wo sich einer bekehrt, da merkt es die Kuh im Stall. Wo sich einer bekehrt, da merkt es die Kuh im Stall. Merkt es dein Kollege, dass du mit Christus unterwegs bist. Merkt es deine Nachbarschaft, dass Christus in deinem Herzen wohnt. Ihr Lieben, darauf kommt es an. Wo sich jemand bekehrt, da merkt es die Kuh im Stall. Und in der Kleiderkammer Gottes ist nur Platz für Tote, die durch Gott selbst lebendig gemacht worden sind. Das ist das, was ich dir als Ermutigung, als Fundament sagen möchte. Es kommt nicht auf dich an, sondern es kommt auf Christus an, der dich mit hineingenommen hat in seinen Tod und mit, wo du mit auferstanden bist in seinem Leben. Das ist das, was wir in der Taufe feiern werden. Noch einen Aufruf, an Ostern wird hier getauft und wenn du sagst, ich möchte Christus nachfolgen, darfst du dich taufen lassen. Das ist das, was die Taufe ausdrückt. Wir haben Leben bekommen durch Glauben an Christus. Nicht unser Verdienst, nicht weil wir besser sind, sondern wir haben einen Gott kennengelernt, der uns aus Gnade seine Erlösung, sein neues Leben schenkt. Wenn du Christen begegnest, dann begegnest du begnadigten Menschen, nicht besseren Menschen. Die Kleiderkammer Gottes ist offen für diejenigen, die ihren eigenen Bankrott erklärt haben und Gottes Angebot bedingungslos angenommen haben. Und das, sagt Paulus dann, muss sich auch im Leben ausdrücken. Daran können wir schauen, ob wir auf Kurs sind mit unserem persönlichen Leben, aber auch im Leben in der Gemeinde. Und dann benutzt er zwei drastische Worte, und ich möchte das mal so ausdrücken. Die dreckigen Kleidungsstücke ausziehen. Paulus fängt jetzt an, zwei Worte zu betonen. Einmal töten und einmal ablegen. Das eine ist sehr, sehr drastisch. Können wir mitlesen. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaften, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Nun aber legt alles ab von euch. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Mund. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen. Das erste Bild ist drastisch, martialisch. Tötet eure Glieder. Und damit meint, dann entfaltet Paulus das anhand von ganz dramatischen Sünden im sexuellen Bereich. Er sagt, das sind Dinge, da wird der Zorn Gottes nicht auf sich warten lassen. Warum? Weil Gott ein gerechter Gott ist. Und wenn wir glauben, dass diese Dinge bei Gott einfach so durchgehen, dann sind wir auf dem Holzweg, sagt Paulus. Diese Dinge im sexuellen Bereich, ich möchte jetzt keine Predigt über Sexualität oder sowas groß hier ausbreiten, aber in der damaligen Zeit war es zum Beispiel das, was wir heutzutage Kindesmissbrauch bezeichnen würden, das war damals völlig normal. Mit 13, 14 sind Sklavenmädchen verkauft worden und die mussten dann auch herhalten. Es gab Könige und Kaiser, die haben 300 Lustknaben gehabt. Brutaler Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Und Paulus sagt, das wird Gott sich nicht ungestraft anschauen. Und in diesem Bereich der sexuellen Sünden sagt Paulus, übrigens in absoluter Übereinstimmung mit Jesus, tötet eure Glieder. Und das ist ein drastisches Bild dafür, mit der Sünde zu cutten, weil das dein Leben zerstört und das Leben von anderen zerstört. Das ist der Grund. Wir sind nicht als Christen gegen Sexualität. Dieser Vorwurf, den hören wir als Christen immer wieder. Spätestens seit Augustinus, der Kirchenvater, der in der katholischen Kirche viel Einfluss hat. Aber das jüdisch-christliche Weltbild ist sehr pro Sexualität. Total. Wir dürfen Sexualität genießen. Hat Gott nichts dagegen, hat er geschaffen. Jedes Mal, wenn du einen Orgasmus hast, kannst du dem Herrn preisen. Weil das war seine Idee, dass du so etwas erleben darfst. Aber es soll eben in dem Rahmen sein, wo nicht anderes Menschenleben kaputt gemacht wird, Menschenleben zerstört wird, wo es nur um dich geht. Egoismus. Das sollen wir töten. Jesus hat zum Beispiel gesagt, wenn dein Auge dich zur Sünde verführt, reiß es raus. Und es geht nicht darum, das wirklich zu tun. In Amerika, habe ich gelesen, ist ein Mensch in die Notaufnahme gekommen, weil er irgendwie pornografiesüchtig war und dieses Bild von Jesus ernst genommen und hat sich das Auge zerätzt hat. Man muss auch die Bibel verstehen, man muss sie nicht wortwörtlich nehmen, sondern man muss sie ernst nehmen. Jesus hat auch manchmal Bilder benutzt. Und er hat nicht gesagt, du sollst dann wirklich die Hand abhacken. Ja, das hat er gesagt, aber damit hat er gemeint, du sollst mit der Sünde aufhören und nicht die Hand abhacken. Das können die in anderen Religionen machen, wenn es sein muss, aber das machen die nicht im Christentum oder nicht im Namen des Christentums. Ein weiterer Punkt, den Paulus dann anführt, ist die Habsucht. Die Habsucht ist eine direkte Absage an Gott und damit Götzendienst. Habsucht, dieses Ich will mehr haben. Und das soll mir meinen Lebenssinn geben. Wir haben vor einigen Wochen über Finanzen, über Geld gesprochen, wo das auch mit reinschwingt, dieses Thema. Wo es um den Reichtum geht, wo man sich von betrügen lassen kann, von Gott weggezogen wird. Und Gott sagt, hör auf damit, mach damit einen Cut, pass auf dein Herz auf. Und dann kommt der nächste Teil, so legt nun alles ab von euch. Und da geht es noch wieder eine Stufe tiefer. Da geht es in deine Gedankenwelt hinein, deine Gefühlswelt hinein. Da, wo du Zorn hast, wo du Grimm hast, wo eine Explosion von Wut gegen einen anderen Menschen, der dir schon so lange wehgetan hat und du merkst, du könntest platzen, wenn du dem begegnest. Du kriegst so einen Hals, sagt man ja manchmal so schön. Und Bosheit, die dann auch in böse Taten sich äußert. Lästerung, wo wir hinter dem Rücken andere Menschen fertig machen. Paulus sagt, das soll in der Gemeinde und in dem Leben eines Christen aufgrund des geschehenen Werkes von Christus am Kreuz, der ja in dir lebt, nicht mehr da sein. Das ist die Zielrichtung, das ist die Richtung, in die Paulus uns hier führen will. Schau ans Kreuz und schau in dein Leben. Sind da noch Dinge von diesen Haltungen? Sind da noch Zorn, Wut, Grimm? Als ich den Text gelesen habe, habe ich gesagt, in meinem Leben kommt mir das schon manchmal noch vor. Könnt meine Frau fragen. Als Pastor, ja, auch als Pastor, merke ich manchmal, dass ich da Vergebung brauche. Und das ist der richtige Ort, wo ich dann wieder hingehen kann und sagen kann, Gott, ich habe hier gemerkt, dass ich mit meinem Leben nicht dem Evangelium gemäß lebe. Und wo dürfen wir denn hinkommen? Wir dürfen in die Gegenwart Gottes kommen und sagen, Gott, vergib mir, ich habe versagt. Und er macht dann nicht oben Druck und fertig und solche Dinge, sondern aufstehen, Krone wieder richten und weiterlaufen. Ja? Aber all diese aufgezählten Sünden zerstören Gemeinschaft. Sünde zerstört Gemeinschaft. Sie benachteiligt den Schwächeren in einer Gesellschaft und demonstriert immer etwas von dem Ungehorsam gegenüber Gott und dass man es doch besser weiß als Gott und sich ihm nicht unterordnen will. Das ist das, was Paulus sagt, soll nicht bei euch zu finden sein. Und jetzt geht's weiter. Die neuen Kleidungsstücke anziehen. Paulus stellt nun die neuen Kleider ganz gezielt vor. Das, was wir als Christen leben sollen und leben dürfen. Aus seiner Kraft, nicht aus der eigenen Kraft. Wir sind jetzt in dem Auferstehungsleib, wie Paulus es sagen würde. Nicht mehr im alten Ich. Vielleicht könnt ihr euch noch an das Bild erinnern. Das alte Ich ist in der Kühlkammer, ist am Kreuz, ist tot. So zieht nun an. Als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertragt einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Paulus beginnt hier erstmal wieder mit drei Knallerworten. Ihr seid die Auserwählten Gottes. Was für ein Ehrentitel für Menschen wie du und ich. Gott hat uns auserwählt. Wir sind Heilige. Wenn du aus der katholischen Tradition kommst, sind Heilige, das sind die richtig guten, frommen Menschen, wo der Papst irgendwann an jemanden heilig spricht. Paulus sagt aber, wenn du zu Christus gehörst, bist du Heiliger. Hast du das gewusst? Nicht, weil du so fromm aus der Wäsche gucken kannst oder so viele gute Taten getan hast, sondern weil Christus in dir lebt, gehörst du zu Gott und das ist ein Heiliger. Du bist ein Heiliger und du bist ein Geliebter. So viel Zuspruch, 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 Zuspruch. Ich stehe hinter dir, ich liebe dich, ich habe dich erwählt. Du bist mein Heiliger, sagt Gott dir zu, spricht er dir zu. Das muss etwas mit deinem Verhalten machen. Du kannst nicht weiter in der Sünde leben, wenn du das immer wieder in deinem Geist spürst. Und jetzt geht's weiter in Vers 12. Herzliches Erbarmen. Das ist das ganze Mitgefühl, wo wir miteinander unterwegs sind, wo wir mitleiden, wo wir sehen, dass ein anderer schwer leidet und wir uns davon berühren lassen. Freundlichkeit. Meint das freundliche, helfende Mittun, jemanden zu unterstützen. Güte. Die Grundbedeutung ist Brauchbarkeit. Ich lasse mich gebrauchen für den anderen, um ihm zu helfen. Demut. Wörtlich das Hinunterdenken. Das ist die Haltung, in der ich dem anderen begegne, und ich denke klein von mir und groß von dem anderen, so wie Jesus es vorgelebt hat. Das heißt nicht, ich bin minderwertig, sondern ich schaue den anderen an und sage, ich achte dich höher als mich selbst, weil Christus es auch gemacht hat. Christus hat es auch keinen Zacken aus der Krone gebrochen, als er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Wenn jemand demütig war auf dieser Welt, sagt die Heilige Schrift, dann war das Jesus. Sanftmut. Betont wieder das Handeln und meint wohlwollende Milde, mitfühlendes Handeln, dem anderen zur Seite stehen. Geduld. Wörtlich bedeutet es ein langer Mut. bezeichnet den langen Atem der nachgehenden Hilfe gegenüber den anderen. Wo wir immer wieder jemandem hinterhergehen und sagen, ich gebe dich nicht auf. Ich gebe dich nicht auf. Ihr Lieben, und alles das sind Charaktereigenschaften von Jesus selbst. Ich könnte über jeden einzelnen Punkt eine Predigt halten und euch das aus dem Leben von Jesus zeigen. Das sind alles Charaktereigenschaften von Jesus. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Güte, Demut, Sanftmut, Geduld. Wunderbar, so ist unser Gott. So darfst du auch werden durch seinen Heiligen Geist. Das heißt dann, und ertragt einer den anderen und vergebt untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. An dieser Stelle macht Paulus die Tür ein bisschen offen in das, was damals in Gemeinde normal war, nämlich eine unperfekte Gemeinde. Hast du gewusst, dass die Gemeinde mit voller unperfekter Menschen ist? Also spätestens seitdem ich in diese Gemeinde gekommen bin, ist diese Gemeinde nicht mehr perfekt. Und da brauchen wir es, dass wir einander vergeben, dass wir den anderen vielleicht auch ertragen. Und wenn es Klage gibt gegenüber jemandem, dann sollen wir so vergeben, wie Christus auch vergeben hat. Und wie hat er das gemacht? Bedingungslos, ohne etwas aufzurechnen, einfach die Sünde vergeben. Christus als Vorbild, können wir auch wieder viel zu sagen, haben wir vor kurzem auch drüber gepredigt. Vergeben ist gerade dort wichtig, wo mir der andere Grund gibt zur Klage, wo er mir Anlass zum Tadel und zur Beschwerde gibt. Da, wo wir innerlich dem anderen eine Liste vorhalten und sagen, das hast du falsch gemacht, und das hast du falsch gemacht, und das hast du falsch gemacht, sagt Paulus, nimm die Liste und zerreiß sie und schmeiß sie in den Müll und wende dich deinem Bruder, deiner Schwester in der Gemeinde wieder zu, wende dich deiner Frau wieder zu, wende dich deinen Kindern wieder zu, zerreiß diese Liste und schau aufs Kreuz, weil Christus in dir lebt. Und über alles zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Ihr Lieben, das ist nicht einfach nur ein zusätzliches Kleidungsstück, sondern das ist gewissermaßen der Gürtel, der alles umschließt. Das Wichtigste, das, worauf es ankommt bei all diesen Verhaltensweisen. Ohne die Liebe Gottes in unseren Herzen, geschenkt, Gnade, geschenkt, ist das alles sinnlos. Können wir auch solche Charaktereigenschaften sein lassen, so einen Lebensstil sein lassen? Weil was ist denn Freundlichkeit ohne Liebe? Das ist doch ein Schauspiel. Was ist herzliches Erbarmen ohne Liebe? Das ist ein Krampf. Ich muss doch demjenigen jetzt helfen. Wenn das Herz nicht mitschwingt, wenn die Liebe Gottes in unserem Herzen uns nicht drängt, etwas zu tun. Ihr Lieben, warum ist Paulus durch die ganze damalige römische Welt gerannt, hat sich die Füße wund gelaufen? Warum? Liebe. Im 2. Korintherbrief, da sagt er, die Liebe Christi drängt mich. Oder drängt uns. Die Liebe ist die größte Kraft im Universum. Ihr Lieben, Paulus hat hier gewissermaßen die Werte des Reiches Gottes uns vor Augen gemalt. Und wie genial wäre das und wie genial wird das, wenn wir in unserer Gemeinde uns diese Dinge immer wieder vor Augen führen. Wenn wir anfangen, in unserer Gemeinde diese Dinge zu leben. Wenn wir diese Werte des Reiches Gottes umsetzen in unserem Leben. Wenn wir unser neues Leben in Christus, die Beziehung zu Gott, verstehen. Wenn wir immer wieder, wie Volker das gesagt hat, uns an Wort Gottes orientieren, wenn wir Christus in den Mittelpunkt stellen, dann wird das diese Stadt verändern, weil du verändert bist. Dazu möchte ich euch ermutigen, dazu möchte ich euch einladen. Und ich möchte... Nee? Ich möchte einmal, dass wir aufstehen und ich möchte das prophetisch auch über unsere Gemeinde beten. Das, was hier steht. Dass wir eine Gemeinde werden, wo das hier normal wird, was Paulus sagt. Und dazu möchte ich euch jetzt einfach in dieses Gebet hineinleiten und dann möchte ich noch fragen, ob jemand da ist, der Jesus kennenlernen möchte, der sagt, ich kenne Christus noch nicht, bin noch nicht mit ihm unterwegs. Das wird in einem zweiten Gebet dann deine Chance sein. Ich möchte jetzt einfach beten. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir deine Auserwählten Gottes sind, dass du uns zu Heiligen und Geliebten gemacht hast Und ich bete, Jesus, dass wir eine Gemeinde werden, in der herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld die Wertmaßstäbe unserer Gemeinde werden. Ich bete, dass wir so einander begegnen können, dass wir den anderen ertragen können. Und wenn wir Grund zur Klage haben, dass wir dann einander vergeben können, so wie du, Christus, uns vergeben hast. Und ich bete das prophetisch über unsere Gemeinde aus, dass wir eine Gemeinde werden, in der das normal wird, wo wir uns einander aufmachen, wo wir uns von Christus rufen lassen und verändern lassen. Jesus, und ich bete, dass du durch deinen Heiligen Geist uns zusammenbindest mit deiner Liebe. Und ich möchte jetzt fragen, ob jemand da ist, der sagt, ich bin mit Christus noch nicht verbunden. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mit Gott eine Beziehung habe. Und ich habe verstanden, dass ich nichts tun muss. Ich habe verstanden, dass ich nur zum Kreuz kommen muss, nur zu Christus kommen muss. Dann möchte ich dich ermutigen, ganz kurz die Hand zu heben, dass ich gleich mit dir ein Gebet sprechen kann. Okay. Dann werden wir jetzt zusammen ein Gebet sprechen. Und ich möchte euch ermutigen, nach dem Gottesdienst auf uns zuzukommen, dass wir weiter mit euch sprechen können, mit euch beten können. Wir werden euch eine Bibel schenken, wenn ihr noch keine habt. Wir werden das mal richtig festmachen. Und so lasst uns jetzt zusammen auch dieses Gebet wieder sprechen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, das ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir Vergebung meiner Schuld. Danke für einen neuen Anfang, für ein ewiges Leben mit dir, Jesus. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin frei. Mir wurde alles vergeben. Amen. Amen.
Ja, Jan, vielen Dank für deine Worte. Wir haben eine richtig coole Perspektive, oder? Die Gott für unser Leben so bereithält, was er uns geben möchte, dass unser Wesen immer mehr in sein Wesen geformt wird. Das finde ich sehr genial. Aber Gott möchte nicht nur in unserem Leben etwas tun, sondern Gott möchte auch durch unser Leben etwas tun. Und ich fand das gestern richtig genial. Wir haben uns nämlich gestern wieder zum zweiten Mal hier versammelt zum Gemeindeprozess. Jetzt müssten eigentlich alle schimpfen mit mir. Das heißt nicht mehr Gemeindeprozess. Das heißt Perspektive Oldenburg. Yes. Wir haben jetzt auch mal einen richtig coolen Namen, Perspektive für Oldenburg. Oder Perspektive Oldenburg. Gott hat eine Perspektive für Oldenburg. Gott hat eine Perspektive mit uns für Oldenburg. Und ich fand den Tag gestern sehr ermutigend. Die Spurgruppen haben das vorgestellt, wo sie so ihre Fühler ausgestreckt hatten. Sie waren in verschiedenen Bereichen unterwegs, geschaut, hey, wo sind eigentlich die Bedürfnisse dieser Stadt? Was brauchen die Menschen überhaupt und was können wir diesen Menschen überhaupt geben? Und das fand ich sehr ermutigend, wenn wir anfangen zu schauen, dass Gott in unser Leben spricht und sagt, hey, macht euch auf, so wie ich mich aufgemacht habe für euch, so wie ich mich aufgemacht habe für diese Stadt. Und das war sehr ermutigend. Wenn du vielleicht schon heute zum ersten Mal hier bist oder du bist schon seit einer längeren Zeit hier und du sagst so, hey, ich fühle mich hier richtig wohl in dieser Gemeinde, aber ich weiß noch gar nicht so richtiges über diese Gemeinde, dann möchte ich dich ganz herzlich einladen, unsere Gemeinde kennenzulernen. Ich glaube, es heißt sogar noch Gemeinde kennenlernen Seminar. Möchte ich dich herzlich einladen. Das findet am 22.03. statt. Nach dem Gottesdienst, ich glaube auch mit einem leckeren Essen. Wer ist überhaupt diese Gemeinde oder was zeichnet unsere Gemeinde überhaupt aus? Und das kannst du alles erfahren, kennenlernen. Und das ist auch eine super Möglichkeit, um neue Kontakte zu knüpfen. Also sei herzlich eingeladen, nimm diese Chance wahr, unsere Gemeinde besser kennenzulernen, weil wir haben eine geniale Gemeinde. Yes, genau. Das ist auch noch ein bisschen hin. Der 19.03. ist ein Donnerstag. Da findet wieder unsere Jahresmitgliederversammlung statt. 2014 haben wir sehr viel... Hat nicht ganz gepasst. Unsere Jahresmitgliederversammlung findet statt und wir haben 2014 so geniale Sachen hier erlebt. Dort wollen wir auch zurückschauen, natürlich auch Finanzen, yes. Wir haben nur begabte Menschen hier in dieser Gemeinde, das ist sehr cool. Aber wir möchten auch ganz besonders den Blick auf 2015 legen. Was ist in diesem Jahr alles möglich oder was wollen wir wirklich als Gemeinde? Und deswegen möchte ich auch alle Menschen einladen, die vielleicht keine Mitglieder sind, aber sagen, hey, ich bin hier in dieser Gemeinde und ich fühle mich auch als Teil dieser Gemeinde. Dann sei herzlich eingeladen, mit dabei zu sein und in dieser Gemeinde mit etwas zu bewegen. Yes. Jetzt wollen wir noch ein starkes Lied singen. Wir wollen noch eine Kollekte einsammeln. Wir wollen Gott die Ehre geben, auch mit unseren Finanzen, hat Jan schon gesagt. Wir sind eine Gemeinde, die sich aus Spenden finanziert. Du bist herzlich eingeladen, was zu geben. Aber darfst den Klingelbeutel natürlich auch gerne an dir vorbeigehen lassen, denn wir leben in Freiheit.
Singt dem Herrn ein starkes Lied.
Thank you.
Jesus, ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken, was du für eine geniale Perspektive für unser Leben hast. Ich danke dir, dass du dir wünschst, dass unser Leben gesund ist, dass unser Leben frei ist, voll von Liebe und Leidenschaft gefüllt ist. Und ich danke dir auch, Jesus, dass du nicht nur diese Worte zu uns sprichst, sondern dass du sie auch in uns vollbringen möchtest. Und dafür möchte ich beten, Jesus, dass du uns jeden Einzelnen, wo er in der kommenden Woche steht, dass du ihn begleitest, dass du ihn stärkst, dass du ihn Licht sein lässt. Jesus, wir brauchen deinen Geist, wir brauchen deine Kraft. Und ich danke dir, dass du ihn uns zugesprochen hast. Ich bete dort, wo wir sind, dass wir dich vertreten und dass wir in dieser Gewissheit gehen, Jesus, du bist da. Und ich bete einfach für all die Dinge, die heute vielleicht bei jedem Einzelnen aufgebrochen sind, Jesus, dass du mit ihnen dort rangehst. Ich danke dir, dass du unser Zuspruch bist. Ich danke dir, dass du zu uns stehst, Herr. Und dass du niemals von unserer Seite weichst, Herr. Und in dieser Ermutigung, in dieser Perspektive wollen wir in diese Woche gehen, Jesus. Und wir wollen dir die Ehre geben. Hab Dank auch für die Kollekte, die eingesammelt wurde. Hab Dank, Jesus, für die Menschen, die spenden. Und ich bete einfach, dass du es segnest, dass es für dein Reich eingesetzt wird, Herr. Und so bete ich jetzt auch für diese Gemeinschaft, die wir jetzt noch haben, bei Kaffee, bei Gesprächen, Herr. Danke, dass du auch hier dabei bist. Ehre sei dir. Amen. Ganz kurz noch, OLCH222. Da ist Licht an. Vielleicht schaust du mal ganz kurz nach, damit du noch nach Hause kommst.